Kapitel 1
von Vers 8 bis 12. Da geht es um eine doppelte Thematik. Einmal um das Kommen des Herrn und die Konsequenz, die wir daraus zu ziehen haben für unsere Zubereitung. Von Vers 8. Ich lese nach der revidierten Elberfelder, da heißt es: Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Sie werden Strafe leiden, ewiges, äonisches Verderben, vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommt, um an jenem Tage in seinen Heiligen verherrlicht und in allen denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung und alles Wohlgefallen an der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft erfülle, damit der Name unseres Herrn Jesus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Wenn das, was der Apostel Paulus hier aus dem inneren Schauen seines großen Gottes heraus darlegt, auch heute Morgen uns in diesem Fülle-Evangelium begegnet, dann erfahren wir etwas von der Gnade und der Herrlichkeit unseres Vaters in Christus Jesus. Ich habe mich gefreut, dass wir heute Morgen bereits in der Einleitung zur Gebetsgemeinschaft den entsprechenden Auftakt erfahren haben. Das war auch Inhalt der Verkündigung unseres Bruders Heinrich heute Morgen und soll auch uns jetzt bewegen und noch vertieft, damit dürfen wir rechnen, aufgeschlossen werden. Ich will zunächst mal mit einem Beispiel beginnen, damit uns deutlich wird, wo in der Verkündigung auch des prophetischen Wortes Gefahren und Grenzen liegen. Wir müssen das immer wieder sehen, damit genau deutlich wird, wo die gottgemäße Heilslinie liegt. Sie alle wissen, wenn Astronauten von ihrem Flug, man sagt da schon, ja, dem Flug aus dem All zurückkehren, dabei ist das ja eigentlich nur so ein Flohsprung von unserem Planeten, nicht? Wie da der Feind übrigens auch versucht, die Begriffe zu verwischen. Wir werden einmal eine Raumfahrt erleben, wenn der Herr kommt, die das, was hier so praktiziert wird, bei weitem übersteigt. Ja. Darum ist das nämlich, wie damals beim Turmbau zu Babel, ja, eine vom Feinde, von den Fürsten dieses Kosmos bewusst inszenierte Veranstaltung, damit die Menschen immer wieder in diesem Kosmos verhaftet sind und auf technische Errungenschaften schauen. Und das Ganze hat ja auch einen prophetischen Aspekt. Aber ich wollte das nur mal als Einstieg aufgreifen. Wenn nun so eine Raumkapsel eintaucht in die Erdatmosphäre, dann ist das eine ganz kritische Phase. Diese Kapsel muss in einen engen, schmalen Korridor computergesteuert eintauchen. Wenn der Winkel des Einsteuerns zu steil ist, dann kann diese Kapsel verglühen und die Insassen, die Astronauten, sind dem Tode ausgeliefert. Es wird ja etwas deutlich, wenn diese Kapsel eintaucht und der Korridor getroffen wird, wie der Hitzeschild durch Feuer an der Außenschicht gekennzeichnet ist. Das kann man teilweise ja auch, wenn man es per Fernsehen verfolgt, mitregistrieren. Also das ist die eine Gefahr. Das zweite, wenn der Winkel etwas zu flach ist, dann kann diese Kapsel durch den Aufprall auf die Erdatmosphäre wieder hinausgeschleudert werden in den Weltenraum. Und dann werden die Betreffenden da innen elend zugrunde gehen und diese Kapsel wird für eine bestimmte Zeit als Satellit und als ein Fremdkörper sich im sogenannten All bewegen. Es geht mit dem prophetischen Wort ganz genauso. Zwei Gefahren sind immer da und daraufhin weist der Herr Jesus auch. Also einmal so eine überhitzte, überspannte Atmosphäre. Kennen Sie das? Dass mit dem prophetischen Wort in schwärmerischer Weise hausieren gegangen wird, dass den Menschen auch in dieser heutigen Zeit etwas angeboten wird, was nicht christozentrisch ist, sondern was ins Sensationelle geht. Hier ist Christus, da ist Christus, das müssen wir erleben, das müssen Sie erfahren. Dieses Spektakuläre wird uns angeboten. Aber das andere ist auch eine Gefahr, dass man das prophetische Wort kaum mehr wegen dieser Gefahren biblisch, christozentrisch verkündigt und die Kreise, die also nicht auf den kommenden Herrn warten, die stagnieren, man merkt, da ist der Tod irgendwie drin, nicht? Es ist zwar rein formal in der Verkündigung noch vieles in Ordnung, aber du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Dieses Eintauchen dieser Kapsel in die Atmosphäre wird computergesteuert. Also von der Bodenstation aus alles vorprogrammiert, objektive Fakten und Daten werden eingegeben. Und die haben wir hier im Wort. Wir müssen uns also von Gott gewissermaßen Computer steuern lassen. Das ist also noch mehr als dieses Technische. Es ist dies, dass Gott durch dein Wort, durch den Heiligen Geist in seiner wunderbaren, herrlichen Vorherbestimmung schon vor Grundlegung dieser Welt uns dazu bestimmt hat, dass wir sicher an dem Bergungsort ankommen. Wir sind also auch in einer solchen Kapsel geborgen, und zwar doppelt. Unser Leben ist verborgen mit Christo und in Gott, nach Kolosser Kapitel 3. Und diese ersten Verse aus dem Kolosserbrief zeigen uns auch das wunderbare Ziel, nämlich auf das dann, wenn er geoffenbart wird, auch wir mit geoffenbart werden. Und das wird bald sein, dass wir eine wunderbare, sichere Landung, also nicht hier dann, auf dieser Erde, sondern da geht's über das Kosmische hinaus, dort sein werden, wo wir jetzt schon im Glauben sitzen. Und wenn wir so auf das Wort Gottes hin ausgerichtet sind, dann werden wir sicher auch da etwas verspüren von einer Überhitzung hier oder von einer Unterkühlung dort. Und wir werden diesen schmalen Korridor, jetzt nach oben hin gesehen, wenn Jesus wiederkommt, weil der Herr längst den Weg bereitet hat, diesen Korridor eröffnet hat, bis hin zum wunderbaren Ziel in der Vereinigung mit dem Haupt erleben und werden einmal dargestellt werden, dem Vater, ohne Flecken und Runzeln. Das ist hier dargestellt. Dieses Wort von dem kommenden Herrn beinhaltet hier, ich kann es jetzt nicht differenziert im Einzelnen auseinanderfallen, einmal das Kommen des Herrn zu seiner Gemeinde, sodass wir mit dem Christus, dem Fülle Christus, verherrlicht dargestellt werden. Das steht hier drin. Sodass Bewunderung, sogar Herrlichkeit in den Seinen offenbar werden soll. Zum anderen aber wird es auch eine Gruppe geben, die mit diesem Wort konfrontiert worden ist und das Ziel nicht erreicht. Das Wort Gottes, auch das prophetische Wort, das ja ein Licht ist, scheidet immer wieder zwischen Geist und Seele, zwischen denen, die bereits hier im Innersten des Vaters geborgen und verborgen sind, deren Anker, wie wir das gestern Abend gehört haben, immer im Allerheiligsten hier ist, sodass trotz der Schwankungen der Seele wir geborgen sind. Und dieser schmale Korridor, die Erlösung in Christus, ist Garantie dafür, dass wir dieses Ziel erreichen. Bei den anderen, die dem Evangelium, wie es hier heißt, des Herrn nicht gehorsam gewesen sind, gibt es allerdings dann auch Gericht. Gericht und Gnade, Gnade und Gericht gehören einerseits zusammen, sind aber auch differenziert zu sehen. Wir werden durch Selbstgericht hier, wenn wir das ganze Heilswerk des Christus für uns als Geschenk in Anspruch nehmen, hier schon zurechtgebracht. Und die dieses Gnadengeschenk nicht erkennen und annehmen, werden nun durch Gerichte, auch durch schlimme Gerichte, zurechtgebracht, ein jeglicher in seiner Ordnung. Wir dürfen wissen, dass Gerichte nicht letztlich dazu angetan sind, die Menschen ewig zu verurteilen, sondern dass hier ein Durchrichten schließlich ein Herrichten sein soll.
Paulus spricht ja in Römer 11 abschließend von Gerichtswegen. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Gerichte sind immer Wege und nie Ziel. Ziel ist immer Herrlichkeit.
Ich will das an einem Beispiel des Alten Testamentes verdeutlichen. Wie diese Botschaft einerseits ein Gnadenangebot, die erfasst, die offen sind für das Wort und letztlich muss ich sagen, ist das Gottes Setzung. Gott ist immer der souverän Handelnde. Es liegt primär gar nicht an jedermanns Laufen oder Wollen, sondern allein an Gottes Erbarmen. Und wenn wir das fassen, dürfen wir von dieser Gnade überwältigt sein. Es wird dann diese Scheidung erfolgen, so wie das damals bei dem Gericht an Sodom und Gomorra war. Dort gibt es mehrere Gruppen, die diesem katastrophalen Ereignis gegenüber unterschiedliche Verhaltensweisen dokumentierten. Wir fangen jetzt mal bei dem an, der Vorbild des Glaubens ist und von dem Paulus in Römer Kapitel 4 schreibt, dass er aufs Allergewisseste wusste, dass das, was Gott verheißen hat, er auch durchbringt. Und hat nicht eigentlich dieser Abraham auch Umwege in seinem Leben gemacht? Und das Eigenartige ist in Römer Kapitel 4, dass von der Zeugung des Ismael überhaupt keine Rede ist. Gott schreibt, wie es ein spanisches Sprichwort sagt, bei denen, die erwählt sind vor Grundlegung der Welt, die dieses Ziel erreichen, auf krummen Wegen gerade. Er führt diese so durch diesen schmalen Korridor hindurch, dass sie das herrliche Ziel erreichen. Trotz der möglichen Katastrophen. Gott ist letztlich der Garant und das wusste Abraham. Er wusste aufs Allergewisseste, dass das, was Gott verheißt, er auch durchführt. Glauben heißt hier in diesem Zusammenhang Gott Recht geben. Glaube ist nicht eigene Anstrengung, ist nicht Verkrampfung, sondern ist eine Antwort auf das, was Gott schenkt. Und gerade in diesem verlesenen Abschnitt wird etwas deutlich von der unaussprechlichen Gnade. Gnade ist immer das, was Gott von oben her tut. Ich sage nochmal, er hat diesen Korridor bereitet. Er hat das genau berechnet, dass die Gemeinde nicht in die Katastrophe kommt oder nicht innerlich erkaltet. Und Abraham hatte ein Gemerk dafür. Er wusste übrigens genau durch den Geist Gottes geoffenbart, dass die Katastrophe hereinbrechen würde. Aber er verhält sich nun nicht so wie leider manche Frommen heute, die Hauptsache, wir werden errettet, nach uns die Sintflut.
Kann ich nichts so machen.
Ja? Das ist nämlich eine falsche Einstellung, ja.
Die wunderbare Fürbitte dann.
Ja, das will ich jetzt gerade sagen. Die Konsequenz, und das steht nämlich auch hier drin, für einen Menschen, der erweist, dass er erwählt ist vor Grundlegung der Welt, dass Gott ihn bereitet, dass er herrliche Gnaden zur Verfügung stellt, dass der nun in priesterlicher Weise eintritt im Gebet. Das wird in der Fürbitte des Abraham um diese Städte Sodom und Gomorra deutlich. Er ist also nicht in einem Heilsegoismus verhaftet. Die Hauptsache, wenn ich nur errettet werde, wenn ich nicht in die Katastrophe, nicht in das Gericht komme. Leider gibt es das ja auch in einer solchen Endzeitverkündigung. Falscher Heilsegoismus. Hier ringt dieser Mann Gottes um eine mögliche Bewahrung vor der Katastrophe und um Herauslösung. Die Gerichte waren beschlossen. Wegen der Verderbtheit der Bewohner Sodoms und Gomorras konnte das Gericht nicht abgewendet werden. Und so ist uns klar, werden die Gerichte, wie sie auch in der Offenbarung geschildert sind, die der Seher Johannes schaut, nicht abgewendet werden können. Sie werden kommen. Aber wir sollten deswegen nicht fatalistisch sein, sondern ringen im Gebet um die, die Gott aus dieser vorhergesehenen Katastrophe noch erretten kann. Und unter denen, die sich nun erretten lassen, ist ein gerechter Lot. Abraham ist der Typus für die, wie wir es heute Morgen gehört haben, nicht nur gerecht gemacht, sondern auch herrlich gemacht. Das ist ja das Thema des Apostels Paulus. Liebe Geschwister, dass wir in diesen Briefen forschen, ich komme nachher nochmal darauf, was eigentlich unsere Setzung und Berufung ist. Lot, ein Gerechter, wird noch herausgerettet wie ein Brand aus dem Feuer, samt einigen der Angehörigen. Leider haben sich die Schwiegersöhne nicht retten lassen. Es war der Ernst der Verkündigung, es wird die Katastrophe kommen. Und verspüren wir das nicht auch, dass da, wo auch wir eine Botschaft haben, die einerseits das Heil verkündet, aber auch sagen muss, es wird eine Katastrophe kommen, dass die Menschen sich nicht warnen lassen. Ach, es war schon immer so. 2000 Jahre sind vergangen. Es gab schon immer Krisenzeiten. Der Herr kommt noch lange nicht. Petrus spricht darüber, dass Spötter kommen werden. Und die sind da. Die sich in überheblicher Manier lustig machen über das, was Männer Gottes verkündigen. Abraham wurde durch den Geist Gottes auf diese Stunde aufmerksam gemacht. Lot musste über Abraham informiert werden. Und Abraham konnte noch etliche herausrechnen. Es sind eigentlich hier drei Gruppen, die sich erretten lassen, mit unterschiedlicher Heilsperspektive. Und wir sollten uns fragen, das bringe ich nachher noch zum Ausdruck, was ist unsere Berufung? Und dann kommt leider der größte Teil in dieser Gerichtskatastrophe in Sodom und Gomorra ums Leben. Es ist ein Feuergericht. Und von diesem Feuergericht wird in der Offenbarung wieder geredet. Und wenn die Gerichte, ich will bitte nicht schwarz malen, ich sage nur gottgemäße Aussagen und Inhalte, die realistisch sind, weil wir dem glauben, was geschrieben steht. Höhepunkte in Form der Zorneschalen. Gerichte, davon spricht dieser Text, und das ist das, was die Propheten im alten Bunde immer wieder im Hinblick auf die Zurechtbringung Israels geschaut haben. Da wird gesprochen von diesem Tag der Rache, von diesem Tag des Zorns. Und wissen Sie, dass in 1. Thessalonicher 5, Vers 9 steht, dass die, die vom Tage sind, des Lichtes sind, die da nüchtern sind und wachen, die zu denen gehören, die der Apostel Paulus anspricht als Glieder des Leibes, dass die nicht gesetzt sind zum Zorn, sondern zu einer wunderbaren Errettung. Das ist nicht die Errettung, wie sie am Anfang des Heils geschieht. Das ist eine Errettung, die dadurch dieser herrlichen Gemeinde geschenkt wird, dass sie mit dem Haupt verwandelt wird. Das ist der Inhalt der Prophetie. Dass wir uns darauf einrichten und freuen dürfen. Freuen Sie sich jetzt. Ja, wenn Sie in einem Liebesverhältnis zum Haupte stehen, freuen Sie sich. Wenn natürlich da noch einiges zu ordnen ist, könnten Sie einen Schrecken kriegen, nicht? Selbst bei dem besten Verhältnis zwischen Kindern und Eltern kann so eine Trübung mal da sein, nicht? Also wenn meine Jüngste mal nicht so ganz mit mir konform ist, dann merke ich, das Verhältnis ist etwas getrübt. Dennoch ist es natürlich mein Kind, nicht? Aber die Freude auf ein Begegnen ist etwas getrübt. Das ist die subjektive Seite. Und darum, wer solche Hoffnung hat, der reinigt sich, wie er rein ist. Durch das Blut Jesu sollten wir ständig in diesem Prozess stehen. Damit wir uns freuen können. Und die Freude auf den kommenden Herrn nach 1. Thessalonicher 1, Vers 10, eine Triebkraft ist, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben, neben dem Dienst. Warten auf den kommenden Herrn und dienen für ihn sind die beiden Momente, die zusammengehören. Darum wollen wir uns nun ermuntern lassen, ermutigen lassen durch das, was jetzt in diesem Gebet zum Ausdruck gebracht wird, damit wir die gottgemäße Konsequenz für unser Leben praxisorientiert einbeziehen können in unsere Verhaltensweise. Da bittet der Apostel Paulus allezeit im Gebet das, was nun inhaltlich hier differenziert auseinandergelegt wird. Wie ist das mit dem allzeitigen Beten? Ist das möglich? Selbst wenn die Frauen am Kochtopf stehen, die Männer im Beruf stehen, wenn ich ein Seminar halte und über pädagogische oder didaktische Probleme reflektieren muss, ist das möglich? Ja, und zwar weil der Geist in uns nach Römer Kapitel 8, wie das beim Atemholen der Fall ist, das ist nur ein Beispiel, ständig im Kontakt mit uns bleibt, auch wenn es nicht rational immer wieder bewusst wird. Ich muss sagen, dass mir immer wieder so geht und eine Freude ist, dass ich im Herrn leben darf. Alle Zeit im Gebet zu stehen, wir sollen ja auch alle Zeit im Dank fahren und alle Wege uns freuen in ihm. Erster Inhalt, erster Aspekt ist nämlich würdig der Berufung zu wandeln, zu sein, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Kennen Sie Ihre Berufung? Muss jeder wissen. Im irdischen Bereich wäre das schlimm, wenn diejenigen, die in einem Arbeitsprozess stehen, nicht um die Berufung, um die Funktion und Aufgabe wüssten. Nämlich sehr wichtig. Nur gemäß der Kenntnis unserer herrlichen Stellung in Christus können wir uns entsprechend verhalten. Sehen Sie, wenn ich im Auftrag des Regierungspräsidenten meinen Referendaren Ernennungsurkunden aushändige und sie vereidige, kann ich das tun. Der hat eine ganz andere Aufgabe. Der würde hier in ein fremdes Amt eingreifen. Ich kann es tun, Kraft meines Amtes, weil ich weiß, welche Position ich habe. Ich muss mich nur entsprechend verhalten. Wenn ich natürlich sagen würde, wie geht das zu? Wie kann ich hier wildfremde Menschen, die gerade an diesem Tag zu mir kommen, mit einer solchen Urkunde vertraut machen und sie einweisen in all die Funktionen eines Lehrerdaseins? So hat jeder im Beruf hier seine Aufgabe und Funktion. Er muss sie erkennen, er muss seine Grenzen kennen, aber muss diese gesetzten Grenzen voll ausfüllen in dieser Position. Die Berufung, die Gemeinde hat, ist so gewaltig, so herrlich, dass wir uns immer wieder mit dieser Aufgabe, mit diesem herrlichen Erbe, mit dem Reichtum, mit der Fülle befassen müssen. Wenn Sie das nicht wissen, dann verhalten Sie sich als Bettler. Wissen gar nicht, wie reich Sie sind. Ich weiß nicht, ob Sie dieses schöne Beispiel kennen. Ich habe es schon mal hier erwähnt, will es aber mal kurz einblenden. Da war eine Frau vor etlichen Jahrzehnten hier in Deutschland, die in ganz ärmlichen Verhältnissen lebte, eines Tages sogar nur Schalen, Kartoffelschalen aufsetzte, um sie als Mittagsmahl zu sich zu nehmen. Und da bekam sie Besuch von einem Bekannten und der wollte doch mal wissen, was da drin war. Die Frau genierte sich, aber schließlich stellte dieser Bekannte fest, nur Kartoffelschalen. Ja, fragte er ganz entsetzt, was ist denn das? Sie haben doch einen Sohn in Amerika, der reich ist, der könnte Sie doch unterstützen. Tut er das nicht? Ach, sagt sie, das ist ein lieber, netter Junge, er schreibt mir oft Briefe, schickt mir auch nette Bildchen, aber finanziell unterstützt er mich nicht. Was sind denn das für Bildchen? Da schaut der Bekannte nach, hatte diese Frau lauter Dollarnoten da in ihrem Schubfach liegen. Das waren diese Bildchen. Sie wusste nichts von diesem Reichtum und dieser Fülle. Lebte wie ein Bettler. Geht das uns auch so? Uns nicht, nein, Arthur. Wir wissen etwas von der Fülle des Reichtums in Christus. Und ich weiß, dass das hier etliche sich dieses Reichtums erfreuen. Aber es gibt leider auch unter uns noch solche.
Aber auch in unseren Schubladen hat es noch,
Bildchen. Ja, noch. Ja, genau. Also wollen wir uns auf das doch beziehen, was Gott uns in seinem Wort an Reichtum und Fülle geschenkt hat. Viele kennen diesen Reichtum noch nicht und ich bin auch der Auffassung, wir müssen noch mehr diesen Reichtum kennenlernen und ihn ausschöpfen. Wer seine Position nicht kennt, kann sich nicht entsprechend verhalten. Verhält sich leider oft wie ein armer Bettler. Ach ja, mir geht's so schlecht. Wenn du wüsstest, in welchen Verhältnissen ich lebe, was ich durchzumachen habe. Und dann kommen so diese Kartoffelschalen zum Vorschein. Nicht?
Legen so vieles auf die Bank.
Ja, eben. Oder auch das noch. Ja, wir müssen also wissen, über welches Konto wir verfügen und dann können wir hingehen und nach dem Bedürfnis. In unserer Situation wird Gott uns schenken aus seiner Fülle. Und diese Berufung ist zuerst, dass wir gesetzt sind zur Sohnschaft. Nämlich, dass der Sohn, Jesus Christus, die von Gott gesetzten weiteren Söhne herausholt und sie in seine Gemeinschaft nimmt, sodass wir nun auch umgestaltet werden in das Ebenbild des Sohnes. Und nach Römer 8, die er gerecht gemacht hat, hat er auch herrlich gemacht. Und denen, die so Gott lieben, müssen alle Dinge zum Guten, ja zum Besten mitwirken. Darum sollten wir die Chance erkennen, in den Situationen, in Schwierigkeiten unseres Lebens, ihn zu schauen, seinen Reichtum zu nehmen, denn Gott ist immer größer als alles, was von diesem Kosmos kommt. Darum sollen wir diese Berufung erkennen, Gesetz zur Sohnschaft, zu einem herrlichen Erbe und dass das Allerschönste und Herrlichste uns immer noch bevorsteht. Wir werden verwandelt hier schon von einer Herrlichkeit zur anderen. Und es ist immer eine Herrlichkeit des Vaters, eine Herrlichkeit, die nicht zu vergleichen ist mit dem, was wir hier an kosmischen Schönheiten erleben. Wir dürfen uns freuen an dem, was Gott uns in dieser wunderbaren, grandiosen Bergwelt auch an diesen Freuden anbietet. Das ist ja angelthaft, auch für uns zu akzeptieren. Aber was kein Auge gesehen hat, hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Beschäftigen Sie sich eigentlich mit diesem herrlichen Reichtum immer wieder, mit dem Ziel, mit dem, was Gott für uns dort bereithält. Ich möchte Sie dazu ermuntern. Und das dann, das ist ein weiterer Aspekt dieser Berufung. Diese Gemeinde erwählt vor Grundlegung der Welt, dazu gesetzt ist, das ganze All dem Vater zuzuführen. Die eigentliche Aufgabe folgt noch. Es ist leider erschütternd mitzuerleben, wie viele, die sich gläubig nennen, alles in das Diesseits packen wollen. Hier ist unsere Zubereitung, aber diese Zubereitung geschieht im Verborgenen. Nach außen waren nämlich hier Dachsfelle sichtbar. Diesen Reichtum der Fülle, der Gnade, der Herrlichkeit in Christus erkennt nur der, wer im Innersten verborgen ist. Und es ist nicht die nach außen dokumentierte, manchmal mit Massendemonstrationen versehene biblische Wahrheit, sondern es ist die, die mehr kreuzesorientiert ist. Dass wir uns hier nicht verführen lassen, es gibt leider viele, die immer wieder mit menschlichen Methoden Gottes Wahrheiten nach außen auch mit menschlichen Symptomen darstellen wollen. Das ist nicht möglich. Paulus, unser Vorbild, wurde nachher in die Stille geführt, in die Einsamkeit und dort im Verborgenen hat Gott ihm die größten Herrlichkeiten geoffenbart. Und darum wollen wir immer wieder aus der Stille heraus lernen und wollen wissen, welche Berufung Gott für uns bereit hat. Eine Berufung, gesetzt einmal mit ihm zu herrschen und zu regieren. Freuen Sie sich dieser herrlichen Berufung. Ich darf aber sagen, dass von Natur aus keiner von uns, ich nicht, mir diese Berufung angeeignet hätte. Keiner. Im Gegenteil, das wird auch im Alten Bund deutlich oder im Neuen, die von Gott Erwählten zu solchen Aufgaben haben sich zunächst gesträubt. Jesu von vornherein mit fliegenden Fahnen, da habe ich mich bekehrt. Und jetzt ganz Deutschland für Jesus. Da hineinsteigt, der hat wahrscheinlich noch nichts begriffen von dieser besonderen Aufgabe. Die ist nicht naturgemäß, sie ist nicht dem Kosmos gemäß, sie ist auf Wegen, die Gott setzt. Das ist ein Kreuzesweg, ist der schmale Weg. Es ist der, der dem natürlichen Menschen nicht passt. Nur der vom Geiste Gottes Erleuchtete wird diesen Weg erkennen, die herrliche Berufung, das Ziel erfassen und dann wissen, Gott ist es, der angefangen hat das Werk und wird es auch vollführen. Das muss Gott uns schenken, darf er uns offenbaren in dieser Zeit. Also würdig der Berufung. Lassen Sie sich das immer wieder aufschließen. Diese herrliche Stellung in Christus und die dann auch daraus resultierende Konsequenz im Sinne einer Zubereitung hier in der Praxis dieses Lebens. Jesus ist Inbegriff göttlicher Weisheit, aber auch der Kraft, dass wir das dann realisieren können. Zweitens, ich setze jetzt mal einen anderen Begriff hier ein, im Gegensatz zu dieser Übersetzung hier in der revidierten Elberfelder Übersetzung. Da heißt es, alles Wohlgefallen an der Güte. Das heißt im Urtext gemäß mehr, nach der Lust der Gutheit Gottes. Hier wird von einer Lust gesprochen. Es gibt gute Lust, es gibt auch böse Lust. Böse Lust führt ins Verderben. Und am Ende dieser Tage leben die Menschen in bösen Lüsten. Sie werden davon das Verderben ernten, weil sie auf das Fleisch sehen und das Fleisch ist immer dem Natürlichen zugeordnet, dem Kosmischen, und die Ernte ist fleischgemäß, also Verderben. Die aber auf den Geist säen, werden eine herrliche Ernte hervorbringen, im Sinne gottgemäßer Lust. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Dann ist Freude da, dann hört die Verkrampfung auf. Das möchte ich uns so immer wieder ins Herz hineinrufen, dass wir uns freuen am Herrn. Die Freude am Herrn soll unsere Stärke sein. Freut euch im Herrn alle Wege, alle Zeit. Und dann haben wir nach Psalm 1 auch Lust am Gesetz Gottes, das aber den neutestamentlich Erwählten ins Herz geschrieben ist. Das ist dann kein Gebot, du sollst, du musst.
Und wenn du nicht?
Ja, denn wenn sich Menschen lieben, nicht? Die stellen sich doch auch nicht Gesetze auf. Ich wundere mich immer, wenn ich so in Klassen reinkomme, wie oft Referendare mit den Klassen Verträge abschließen. Ja? Da steht also drauf, was der Referendar alles zu erfüllen hat und auf der anderen Seite, was die Klasse. Das geht meistens daneben. Nicht? Guter Wille, aber keine Kraft, das zu realisieren. Aber wo ein Liebesverhältnis besteht, etwa zwischen Mann und Frau, da ist die Motivierung ganz anders als gesetzesorientiert. Und das soll hier sein. Lust am Gesetz Gottes haben, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, also nicht nur so ein bisschen tropfenweise vermittelt, sondern wir dürfen einbezogen sein in den Strom der Liebe Gottes und von daher sind wir die Empfangenden und Weitergebenden. Jesus sagt, dass er gekommen ist, uns das Leben zu geben und es sogar im Überfluss zu schenken. Luther übersetzt nur das Leben und volles Genüge. Das Leben ist im Überfluss, sodass wir als offene, entleerte Gefäße von dem Strom der Liebe Gottes weitergeben dürfen. Das hängt, was ich soeben beschrieben habe, mit diesem Ausdruck zusammen, dass wir durch Gottes Angebote im Sinne der Lust, der Gutheit hier schon etwas präsentieren dürfen, wenn auch in irrsinnigen Gefäßen, von seiner Fülle. Möchten wir uns daran freuen und einfach offen sein. Produzieren Sie ja nichts aus dem Schatz des Natürlichen. Wo das geschieht, bleibt immer ein etwas fader oder sogar übler Nachgeschmack. Möchten die Menschen in unserer Nähe und Umgebung mit Gott selbst und seinem Wesen und seiner Liebe und seiner Herrlichkeit konfrontiert werden. Und das will Gott uns schenken. Ein weiterer Aspekt. Wir sollen das Werk des Glaubens nach der Kraft Gottes im Diesseits schon praktizieren. Aber bitte, es ist kein Werk des eigenen. In Epheser 2, Vers 10 heißt es, dass Gott die Werke zuvor bereitet hat, dass wir in diesen Werken wandeln. Und dann nach einer anderen Übersetzung heißt es, das ist ein doppeltes Geschehen, auch wir zuvor bereitet sind, dass wir in den Werken wandeln können. Evangelium, auch in der Nachfolge, in der Gemeinschaft mit Christus, heißt immer, Gott, wenn er Aufgaben gibt, gibt er auch die Gaben. Wenn er von uns erwartet Werke, sind das eigentlich Früchte oder ist es die Frucht nach Galater Kapitel 5? Das gemäß des Glaubens und zwar in der Kraft Gottes, nie in eigener Kraft. Ich freue mich immer wieder, wenn ich dieses Wort aus Epheser Kapitel 2 lesen darf, weil ich weiß, dass Gott nicht nur die herrlichen Heilstatsachen zuvor bereitet hat, nämlich Golgatha, Jesus starb, wir sind mitgestorben. Jesus wurde begraben, wir sind mitbegraben. Jesus wurde auferweckt, wir sind mit auferweckt worden. Jesus fuhr gen Himmel, wir haben bereits unsere Auffahrt im Glauben schon mitvollzogen. Er sitzt zur Rechten Gottes und da dürfen wir auch sitzen. Als ich jetzt in Langensteinbach von einigen Geschwistern, die in Israel waren, einige Dias sah, da wurde auch das Grab Jesu in einem Dia uns präsentiert. Und da sagte ich so spontan, ihr lieben Geschwister, habt ihr auch euren alten Menschen da im Grabe Jesu gelassen? Seid ihr wieder zurückgekommen nach Deutschland ohne den alten Menschen? Und fuhr fort, und wer auch noch nicht in Israel war, ja, der kann den alten Menschen dort längst begraben lassen.
Ja,
begraben sein
hat
lassen.
Ihn begraben.
Ja,
hat
eben. Das sind die herrlichen Heilstatsachen, die geschehen sind. Und wir sind mit hineingenommen. Das sind die zuvor bereiteten Werke, dass wir jetzt darin wandeln dürfen, auch in der Praxis. Hier oben in Arosa. Und wenn Sie wieder von diesem Berg der Verklärung hinab ins Tal der Bewährung müssen, ja, dass Sie dann nicht nur den Segen mitnehmen, ich sage das immer wieder so in irgendeinem Gefäß, in einem Behältnis, dann ist er nämlich nach 14 Tagen verbraucht. Nehmen Sie doch den mit, der uns hier begegnet, der das ganze Heil vollbracht und der dann auch die Werke zu Hause zuvor bereitet hat, dass Sie darin wandeln dürfen. Anlässlich einer Lehrerkonferenz sagte nämlich mal so einer, ach ja, jetzt geht's wieder hinein in den grauen Alltag. Und der Leiter sagte, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Da wurde der hellwach und schaltete um. Wir gehen nicht in den grauen Alltag, wenn es auch dort so äußerlich erscheint, sondern wir gehen in der Kraft dessen, der uns erlöst hat, wandeln in den Werken, die er zuvor bereitet hat, und wir dürfen selbst zuvor bereit sein. Wir wollen aber auch diese Zeit als Vorbereitung immer wieder nutzen. Nach der Kraft. Wir brauchen Kraft. Sie ist uns geschenkt, eben in Christus. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft. Hat uns gegeben. Es gibt Menschen, die immer wieder nach Kraft nach einer Sache, nach einem Erleben oder einer Erfahrung ausschalten. Nein. Die auf ihn harren, die kriegen Kraft. Also nicht Kraft im Sinne eines Etwas, sondern nur in der Gemeinschaft mit ihm haben wir die Kraft. Und je mehr wir in uns kraftlos sind, umso mehr will die Kraft Gottes in den Schwachen vollendet werden. Das ist das Geheimnis, das der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief darstellt. Ich darf unter uns jetzt all denen gratulieren, die in sich gar nichts haben. Die sogar bedrückt sind oder in Nöten sind. Warum? Sie haben die größte Chance, die Kraft Gottes jetzt zu erfahren. Wenn sie nur im Glauben den Anschluss an die göttliche Kraftquelle jetzt vollziehen. Wir müssen, wie das bei Elektrogeräten der Fall ist, an die Stromquelle angeschlossen sein. Das ist die einzige Bedingung. Da sagt der eine, ein einfaches Stück Kupferdraht. Der andere sagt, nein. 220 Volt gehen ihn durch und sind in der Lage, Licht oder Wärme oder auch Kraft zu vermitteln. Und genau das will Gott. Wenn wir in der gottgemäßen Kraft allerdings auch gemäß der Spannung stehen und diese Spannung nicht einseitig auflösen wollen. Das wissen Sie von der Physik her, wenn es um Elektrizitätslehre geht, es gibt einen Plus- und einen Minuspol. Nur durch diese Spannung gibt es entsprechende Energieauslösung. Und wir stehen in der Spannung, dass wir in Christus eine wunderbare Stellung haben, aber dass wir auch noch hier auf dieser Erde sind. Und diese göttliche Kraft, die muss auch transformiert werden, dass diese zigtausende von Volt auf 220 reduziert werden. Wir haben diesen gewaltigen Schatz in irdenen Gefäßen. Wir können diese Spannung nicht auflösen, aber wenn wir diese Stellung im Glauben beziehen und mit Gottes Gegenwart rechnen und uns füllen lassen von ihm und seiner Herrlichkeit und Möglichkeit, dann erfahren wir hier die Umsetzung göttlicher Energien in unsere Praxissituation. Es ist uns alles geschenkt. Wir haben das Wort von Bruder Muhl ein paar Mal schon gehört, nach 2. Petrus 1. Alles geschenkt in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, was zum göttlichen Wandel schon hier dient, wenn wir das entfalten vom Glauben über die Tugend bis hinein in die Agape, ins Allerheiligste. Es ist da. Rechnen wir doch damit. Ohne Gefühl, Mitgefühl, die Grundlage ist entscheidend, in Christus ist alles vorhanden. Greifen Sie jetzt im Glauben zu. Und nun wird dann die Herrlichkeit bezeugt, damit der Name des Herrn verherrlicht werde unter euch und ihr in ihm. Was ist also Ziel dieses Gebetes? Was ist Inhalt des Gebetes? Und weshalb spricht Paulus vom wiederkommenden Herrn?
Bitte Kassette wenden.
Und weshalb spricht Paulus vom wiederkommenden Herrn? Es geht darum, dass wir nicht nur als Errettete einmal da oben irgendwo im Paradies oder im sogenannten Himmel erscheinen. Nicht wie viele sich damit zufrieden geben, wenn sie nur errettet sind. Falscher Heilsegoismus. Gewiss, die Errettung ist Grundlage. Aber es geht um die Verherrlichung Gottes in unserem Leben durch Jesus Christus und darum, dass auch wir mit verherrlicht werden. Daran hat Gott, der Vater, ein Interesse, dass jetzt in den Seinen, in den Gliedern des Leibes, das fortgesetzt wird, was Jesus Christus auf Erden anfänglich demonstriert hat, was Paulus durch den erhöhten Herrn wirklich in einer Sonderbotschaft erfahren hat. Er spricht von den Geheimnissen, die jetzt enthüllt werden müssen. Rätsel können sie lösen. Und dann ist das Interesse erloschen. Aber die 7 Geheimnisse, von denen Paulus spricht, die müssen immer weiter und tiefer enthüllt, entfaltet werden, dass Gottes Herrlichkeit in uns zur Darstellung kommt und auch wir ihn verherrlichen dürfen. Ich freue mich, dass wir das hier so potenziert schon erleben dürfen. Dass hier unter uns solche sind, die Gottes Geist Raum geben und ihn darstellen und verherrlichen. Und das habe ich in Langensteinbach auch erlebt und erfahren. Selbst da, wo ein Mensch abberufen wurde unter uns und die Witwe im Danken Gott wirklich verherrlicht. Als sie zurückfuhr nach Ungarn mit dem Leichenwagen, hat sie zum Schluss ein Gebet gesprochen, was die 8, die morgens um 4 Uhr dabei waren, zutiefst bewegt hat. Etwas von der Herrlichkeit Gottes auf Kreuzesweg. Und das habe ich selbst auch immer wieder erfahren. Ich will noch ein Beispiel einbringen zur Ehre Gottes. Kurz nach dem Heimgang meiner Frau, jetzt zu Beginn dieses Jahres, wurde ich gebeten, eine Beerdigung zu halten. Ich habe das noch nicht viel gemacht, denn ich bin von Beruf Leiter eines Studienseminars und bin kein Pastor. Aber dieser ältere Bruder, fast 90 Jahre, meine Frau und ich, wir hatten guten Kontakt mit dieser Familie, bat darum, ich möchte, er wusste um seinen Heimgang, die Beerdigungsansprache halten. Und da war dort im Siegener Raum diese Leichenhalle, wie man dort zu sagen kriegt, voll. Er war früher Stadtbaumeister gewesen, hatte also Bekannte, Verwandte und ein kleiner Kreis von Glaubenden war da. Und dann saß vor mir diese Witwe, mit Tränen in den Augen, doch bedrückt. Und als ich ihr selbst ein Zeugnis sagen durfte, aus dem Hebräerbrief, dass die in Christo Entschlafenen bereits gekommen sind zur Schar der vollendeten Gerechten und dass wir, die Angehörigen, nicht dauernd
die Entschlafenen in der Erinnerung in das Diesseits zurückholen sollen, sondern wir die Aufgabe haben, uns dort oben, wo die Vollendeten bereits sind und wo wir sitzen, mit versammeln sollen, um ihn anzubeten, da merke ich auf einmal, wie während meiner Ansprache das Gesicht dieser vom Leid Getroffenen immer mehr verklärte und zum Schluss strahlte. Und ich nach Langensteinbach zur Konferenz fuhr, schrieb sie mir nochmal. Sie wäre so sehr dankbar. Sie hat auch diese Ansprache auf Tonband aufgenommen und dieses Zeugnis hat schon viele auch in Leid befindliche erquickt. Gerade auf einem Wege, den wir menschlich nicht verstehen können. Im Kreuzesweg will sich Gott verherrlichen. Wann hat Jesus den Vater am meisten verherrlicht? Am Kreuz. Ja? Aber Kreuz ist nicht, das muss ich auch nochmal sagen, ist nicht Selbstzweck und Endzweck, sondern ist nur Durchgang zu einer wunderbaren Herrlichkeit. Denn Jesus hat um der vor ihm liegenden Herrlichkeit willen das Kreuz erduldet. Und wir dürfen diesen Weg hier, diesen Pilgerweg, auch deswegen nur getrost gehen, weil wir um das herrliche Ziel wissen. Das, was wir hier erleben, ist immer nur Durchgang. Gerichte sind nur Mittel, Wege zu einem herrlichen Zweck. Und das dürfen wir ja wissen. Verherrlichung heißt letztlich, dass Gott über Gerichte, über Kreuzes- und Tiefenwege sich in einer Weise verherrlichen wird, wie wir das mit dem Verstanden nicht fassen können. Dazu ist, ich will es nochmal sagen, weil es einige kennen, ist, wie es ein Ausländerbruder mir sagte, nicht? Der Verstand in puncto Glauben, die dummste Teil von das ganze Körper, hat er gesagt. Nehmen Sie das mit hier. Ob intellektuell oder nur Sonderschüler gewesen. In puncto Glauben, zwar läuft es über den Verstand, ja, ist hier die entscheidende Zentralstelle. Und nur hier kann Gott uns seine Herrlichkeit offenbaren und wir dürfen das schon mitnehmen. Und das Letzte, was hier steht, wovon unser Bruder Arthur immer wieder in seiner Verkündigung entscheidendes Aussagen, was ich so unterstreichen, unterstützen kann, das alles nach der Gnade Gottes und Jesu Christi. Wer von uns kann diese Herrlichkeit sich irgendwie verdienen? Niemand. Und gerade da, wo sie jetzt Schuld empfinden, wo sie sich in Not befinden, wo sie ihr Versagen erkennen, wo sie Versäumnisse registrieren, wo sie sich unwürdig fühlen, genau da ist der richtige Augenblick, der richtige Ort, wo sie sagen können, Vater, deine Gnade ist so überströmend, so herrlich, dass wir jetzt offen sein wollen. Was wir subjektiv zu tun haben, ist dies mit leeren Händen dazustehen, dieses Geschenk anzunehmen. Wir können auch nach dem Römerbrief die Gnade Gottes ungültig machen, nämlich dann, wenn wir unser Verdienst anwenden. Oder wenn wir durch Gesetz und eigene Anstrengungen das, was Gott uns schenken will, erwerben wollen. Nein. Besteht in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Nehmt dieses Geschenk in Christus aber so voll an, dass er allein in unserem Leben sich kundtun und verherrlichen kann. 2. Korinther 3, wo der Geist des Herrn ist, wo Jesus Christus sich verherrlicht und seine Gnade groß wird, da dürfen wir wissen, können wir ihn anschauen und stehen nicht mehr unter dem Buchstabenglauben, hängt nicht mehr die Decke wie bei den Gesetzestreuen vor den Augen, sondern da dürfen wir ihn anschauen, wie er ist. Durchs Blut Jesu ist uns der Zugang ins Allerheiligste geöffnet. Da sind wir bereits zu Hause und das, was wir sind, bereits sollen wir werden. Und das ist genau das Gegenteil von aller religiösen Anstrengung. Gnade meint immer das, was Gott tut, was er getan hat in Christus, sodass wir uns ihm öffnen dürfen. Und das ist der Grund der Verkündigung des Apostels Paulus. Er bringt Prophetie, der Herr kommt bald. Wir wissen, dass es Scheidungen gibt und Entscheidungen nötig sind. Aber die Gnade ist das tragende Fundament und die Herrlichkeit soll uns erfüllen und ist immer wieder Ziel. Und darum sollen wir in diesem allzeitigen Gebet stehen, damit, ich fasse nochmal zusammen, wir würdig der Berufung, der herrlichen Berufung zur Sohnschaft, mit ihm herrschen und regieren, uns verhalten können, damit alle Lust der Gutheit in der Freude des Herrn uns erfasst und wir daraus Konsequenzen für unser Verhalten ziehen können, damit das Werk des Glaubens als Gotteswerk nach Epheser 2 in uns realisiert wird, nach gottgemäßer Kraft und der Name des Herrn verherrlicht wird. Das schenke uns Gott, weil wir damit hineingenommen sein dürfen. Eine Berufung nicht zu erfassen hier, sondern kindlich im Glauben, indem wir mit dem Herzen glauben und mit dem Munde das bekennen. Tun Sie das mal. Bekennen Sie das mal in den Kosmos. Ich bin dazu berufen. Das gibt Befreiung. Das wirkt Entscheidungen aus im Unsichtbaren, weil das auch die anderen Mächte respektieren müssen. Glauben und Bekennen hat gewaltige Wirkungen. Und das sollten wir immer wieder nicht gesetzesmäßig, sondern gnadenmäßig praktizieren. Amen.
Amen.
Das Stichwort gehört. Scheidung zwischen Seele und Geist und in einer Weise unverständlich. Die Aussprüche Gottes werden bezeugt, sind schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Hauen durch, bis sie, die Aussprüche Gottes, scheiden zwischen Seele und Geist. Hauen durch Mark und Bein, so steht geschrieben. Zu diesem Zweck, zu scheiden Seele und Geist. Ja, wie stimmt das mit der Aussage, er selbst, aber der Gott des Friedens? Heiligt euch durch und durch, sodass ihr nach Geist, Seele und Leib tadellos vor ihm erscheinen könnt. Und jetzt das Gegenteil, genau. Ja. Ja. Wie heißt das Ding da? Scheidevorhang zwischen Seele und Geist. Aha. Ich warte ja zu sagen, die auch von Petrus zum Teil schwer verständlichen Ausführungen des Apostels Paulus können sogar Sonntagsschulkinder verstehen lernen, wenn sie bei diesem gottgeschenkten Modell vorgestellt werden und die Dinge hier erklärt werden. Es ist ja hier ein Biss, dieses schärfer als jedes zweischneidige Schwert vor uns stehende Ding, scheidet, bis es scheidet Seele und Geist. Ein Biss ist immer ein zeitlicher Endpunkt. Dann ist etwas erreicht. Der Scheidevorhang hing nicht von Anfang an in dieser Hütte Gottes. Im Gegenteil lesen wir, dass Gott dem Mose sagte, sieh zu, dass das Ganze eines sei. Ein Raum. Zwei Kapitel später, erst kommt die Verfügung, hänge unter die Zusammenfügung der 2x5 Teppichen, hänge unter die Zusammenfügung, ausgerechnet, ein scheidendes. Was? Zusammenfügung ist wieder genau das Gegenteil von Scheidung. An was hängt der Scheidevorhang also? Das Scheidende. An einer Zusammenfügung. Das sind die 50 goldenen Klammern, die die 2x5 wunderbaren Teppiche wohl zusammenfügen. Das ist die Zusammenfügung. Hänge unter die Zusammenfügung ein Scheidendes. Das kam also später, Dazu, hinzu, wurde hinzugefügt. Anfänglich war Geist und Seele Geist in wunderbarer Harmonie da, als der Mensch noch nicht gefallen war. Der Geist des Lebens, da war der Mensch eine lebendige Seele durch den Geist. Den anderen wohl zusammengefügt innerhalb des Leibes. Hängt dieser Scheidevorhang ewig da? Oder gibt es für den ein Biss? Aha. Wie heißt der Zeitpunkt, wo das Biss erreicht ist? Golgatha. Der Tod dessen, der in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde über diese Erde geht. Der Tod. Biss ist Scheide zwischen Seele und Geist. Warum? Weil der Geist, wie wir gesehen haben, des Gläubigen nur noch ein glimmender Dorn ist. Die Seele die Führung übernehmen muss, zwangsläufig, und weil die Seele nicht von Gott geschaffen ist, befähigt ist, Führung gottgemäß zu übernehmen, ist alles, was ein Mensch, der nur noch einen glimmenden Docht besitzt, unfähig, Gott irgendeinen Entschluss zu fassen, an dem Gott wohlgefallen haben könnte. Und das nennt die Schrift, das ist der seelische Mensch, der den Geist Gottes noch nicht hat. Und jetzt werden wir gläubig, wie wir gesehen haben, versetzt uns die Gnade Gottes direkt in den Mittelpunkt des Allerheiligsten, mit Christus verborgen in Gott. Sind wir hineinversetzt worden. So. Der äußere Mensch aber ist noch da, und die bis jetzt verwitwete Seele, weil der Geist nicht da ist, auch noch. Verstehen wir jetzt. Auch als eben durch die Gnade Gottes neu gezeugter Gottesmensch, nur der innere, neue, verborgene Mensch des Herzens verehrt. Sind wir nach außen, ist unsere Seele sich noch gewohnt zu verfügen, wie es ihr wohl gefällt. Das ist alles falsch, oder alles verkehrt. Bis und mit teuflisch sogar, sagt die Schrift. Aha. Und jetzt ist nötig, dass wir unterscheiden lernen, welche Dinge sind nun durch den Geist gewirkt und welche Dinge kommen noch von meiner Seele her. Also Aussprüche Gottes, vorerst in unserem Leben, die scheinbar unbarmherzige Funktion ausübend, ganz messerscharf und noch schärfer als ein Messer, zum Scheiden. Das sind Dinge, die Gott der Seele übergeben hat, und das sind Dinge, die nur der Geist bewältigen kann. So. Und die Seele ihrerseits kann nur ihre Funktionen gottgemäß ausüben, wenn sie vom Geiste Gottes her, die nötigen göttlichen Impulse empfängt. So. Also, schwieriges Wort, Scheidevorhang, Scheidung zwischen Seele und Geist. Nur bis. So. Bis der Tod eintritt. In dem Moment, wo Jesus den Fleisch des Leib der Sünde ablegt durch den Tod, das Sterben, wird der Vorhang zerrissen von oben, von Gott her, beseitigt. Was heißt das für uns? Ja. Diese Funktion der Aussprüche Gottes dauert so lange bei uns, als wir hier in diesem Fleisch des Leib leben. Und dann ist bei jedem von uns das Biss erreicht. Und dann ist es soweit, dass er selbst, der Gott des Friedens, durch diese Funktion der Aussprüche Gottes erreicht hat, dass jetzt der Scheidevorhang nicht mehr überhaupt existieren kann, sondern dass wir jetzt vollkommen gemacht sind nach Geist, Seele und Leib. So. Aber Paulus hat es verstanden, in der Hinsicht nicht unbedingt warten zu müssen, bis er den leiblichen Tod erreicht hat, indem er ja im Philipperbrief uns sich selber als Modell darstellend. Er kämpft in einer Richtung, in welcher alle Geschöpfe das Gegenteil zu tun pflegen, nämlich dem Tode Jesu Christi gleichgestaltet zu werden. Und hat in der Praxis seines Lebens erreicht, ich sterbe täglich. Aha. Dann habe ich schon in diesem Leben die Möglichkeit, dass die Aussprüche Gottes, wenn ich heute wieder sterbe, dann müssen die Aussprüche Gottes nicht mehr länger meinen Geist von der Seele sortieren, damit da kein Durcheinander gemacht wird, sondern dann ist die Ordnung schon da, täglich. Eine wunderbare Gnade und Möglichkeit, die wir gut tun, zu beachten und zu pflegen. Wir haben von Abraham und Lot, Sodom und Gomorra gehört. Nur ein Wort dazu. War das treffend, das Bruder Heinemann in seinen Ausführungen auf dieses furchtbare Geschehen und die Vororientierung Abrahams hingewiesen hat? Was sagt denn Jesus uns heute am Ende der Tage? Wie es war in den Tagen Lots, also wird es sein in den Tagen des Menschensohnes, wenn er wiederkommt. Dass Abraham sich durchgerungen hat, ja, 50 Gerechte, 40, 30, 20, 10, jawohl, um der 10 Gerechten willen würde ich schon, sagt Gott. Also, da haben wir einen Gebetsringkämpfer, wir haben schon Kenntnis genommen von ihm, namens Habakkuk, das heißt auf Deutsch Ringkämpfer. Gebet Habakkuk, bewegten Rhythmen. Herr, inmitten der Jahre, die letzten 7 Jahre, bitte, mache es kund. Herr, ich habe deine Kunde vernommen, ich fürchte mich. Die furchtbaren Gerichte, die jetzt zu laufen begonnen haben, mit dem Auftakt in Israel und Libanon. Ich fürchte mich. Mitten im Zorn, Herr, gedenke des Erbarmen. Da hat dieser Ringkämpfer im Gebet zur Wonne unseres Gottes mitten in sein Herz getroffen. Wir Frommen sagen, jetzt kommt dann der Tag des Zorns und die Gerichte und dann gibt es keine Gnade und keine Barmherzigkeit mehr. Ja. Da verwunden wir das Herz Gottes mehr als Sünden von Ungläubigen es können, als Kinder Gottes. Was die Kraft betrifft, du hast gesagt, zum Glück wird es herabtransformiert auf 220 Volt, die unendlichen Volt des Heiligen Geistes und der Kraft Gottes. Nun, es gibt noch Apparätchen, da sind 22 Volt noch zu viel, so bis auf 6 Volt, das gibt es auch noch. Ne? Also, das sind die feinsten Dinge. Ja. Nun, dass ihr gestärkt werdet mit aller Kraft. So, denke ich, ja. Nach der Herrlichkeit der Gnade Gottes gestärkt zu werden mit aller Kraft. Habe ich mal so gelesen, da habe ich gedacht, oh, also so ein Glaubenskraftgeld möchte ich auch werden. Ne? Und lese dann aber weiter. Zu aller Langmut und Ausharren. Ja, wo braucht es denn Langmut? Ne? Genau dort, wo es einem gar nicht passt. Ne? Und Ausharren gibt es auch nur in welcher Situation, ne? Wo es einem noch weniger passt. Ne? Und dann mit Freuden. Dazu gibt Gott seine Kraft, stellt er uns zur Verfügung. Nicht, dass ich ein Glaubenskraftheld werde, um den es herum nicht mehr auszuhalten ist vor Förmlichkeit. Ne? So. Also, wir danken, lieber himmlischer Vater. Wieder hast du uns eine Stunde bereitet und geschenkt, wie nur du es vermagst. Hast an unser aller Herzen wieder gewirkt und getan, weit über unser Bitten und Verstehen hinaus. Deshalb lassen wir unsere Herzen zusammenfließen in der Liebe Jesu, um dir zu danken für diese herrliche Fülle deiner göttlichen Gnadengaben und Geschenke. Amen.
Amen.